David.
Hallo Robert.
Na? Ein wunderbarer Anfang.
Ja.
Die Sonne küsst. Nee, das ist mega Schwachsinn. Ich kriege keinen Übergang.
Das hättest du jetzt im Kinderbuch aufgemacht und ja, dann die Sonne küsste den Himmel. Auf einmal kam das kleine Eichhörnchen Fridolin und hatte drei Nüsse dabei. Eine Nuss war für den Bruder, eine andere Nuss war für die Schwester, aber die dritte Nuss, wer für wen war die? Das wusste Fridolin gar nicht.
Ist das wirklich so, die Geschichte?
Keine Ahnung, habe ich mir gerade auch.
Wunderbar, David.
Bitte, ja.
Du bist Kinderbuchautor.
Ich könnte ChatGPT werden, wenn ich groß bin.
Ja?
Ja, weil das kann auch Geschichten erzählen.
Okay. Leute, heute haben wir wieder für euch, ich habe für euch Filme und Dokus mitgebracht.
Entschuldigung, ja, ich habe nicht so viel gucken können, weil ich privat war ich ganz schön eingespannt. Ich habe einen Film geguckt. Nein, zwei. Ich habe Melodie des Meeres nachgeholt.
Oh, das ist keine chinesische Animation.
Nee, ist der Vorgänger von den Wolfwalkers-Leuten.
Stimmt, der soll... Vorgänger?
Vorgänger, ja. Wolfwalkers war ja das mit diesem Mädchen, das Wolf...
Auf Apple TV war
ja,
das,
genau.
Ne?
Und davor hatte dasselbe Studio zwei Filme gemacht. Einmal Das Geheimnis der Kelts, glaube ich.
Ja.
Und dann Melodie des Meeres, was so eine irische Folklore-Geschichte ist. Mit einem Kind aus dem Meer... Und ganz vielen Fabelwesen und der war auch traumhaft schön. Den kannte ich noch nicht, den wollte meine Nichte, die zu Besuch ist, mir mal zeigen. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, lass uns doch stattdessen Maniac Cop gucken auf Amazon. Und da ist sie ins Bett gegangen und ich habe den aber mit Carly zu Ende geguckt. Und Carly war übelst begeistert von dem Film. Das hätte ich gar nicht gedacht. Die hat sich mal für Trash erwärmen können.
Sehr schön. Der Witz gerade für mich ist an der Stelle, es gibt einen anderen Animationsfilm vom letzten Jahr, den ich verpasst habe, auch mit dem Meer. Weißt du noch, da war irgendwas...
Ja, aber das ist dieser Hoch, der fast schon traumwanderisch aussieht,
genau,
ne? Aus China. Ne?
Den habe ich gerade gedacht, meinst du?
Dachte
ich, aber ich kenne doch die Geschichte. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich manchmal feststelle, so ist es. Vor 10 Jahren habe ich den Film, den David gerade genannt hat, auch schon besprochen auf meinem YouTube-Kanal.
Auf deinem Kanal?
Es ist manchmal in der Masse, wenn Filme weder besonders positiv noch ganz negativ rausstechen.
Hast du nicht noch einmal eine Kritik gemacht sogar zu einem Film, bei dem du dann
erst
hinterher...
Ja, doch, eine Kritik schon gemacht hatte.
Ja, ja.
Das war auch, glaube ich, dieses Jahr. Oder ja, ich glaube, das
letztes war letztes Jahr. Es war letztes Jahr. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, welcher Film das war.
Es ist absurd, es kann mal passieren.
Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe uns heute mitgebracht Titan, die Ocean Gate Katastrophe. Das ist eine Dokumentation über Netflix, gerade ganz oben.
Heißt das nicht Titan?
Schwimmt. Naja.
Weil Titan ist doch dieser.
Ja, Titan, die Titan, also wie heißt so, das ist eigentlich das Tauchboot. Das heißt Titan oder Titan, wenn du es deutscher sprechen willst. Dann habe ich euch mitgebracht eine andere Dokumentation, nämlich Ozean von David Attenborough. Dann habe ich Echo Valley und Deep Cover geschaut, die namhaftesten Stream-Releases der Woche. Und Elio, der neue Pixar-Film, startet diese Woche.
Stimmt.
Es gibt also ein paar Dinge.
Startet nicht auch 28 Years Later diese Woche?
Ja, den schauen wir aber
ja,
erst
morgen.
Einen Tag später schauen wir, auf den ich so gespannt bin.
Ich auch, ja.
So gespannt. Ich gucke morgen den und dann Jurassic World 4.
Ja.
Oder 3.1 oder was auch immer.
Für Jurassic World. Das ist, aber leider gucken wir den auf Deutsch. Ich bin ja auch dabei morgen.
Aber wir gehen vorher schön essen.
Hast du...
Okay.
Ja, ich wusste, was soll ich da jetzt sagen? Wir gehen essen. Ja, wir gehen morgen essen.
Ja, wir verbringen Zeit mit kulinarischer Umgebung. Gehen danach einen Film schauen, ist doch nicht schlecht.
Vorher sehen wir noch, wer kommt denn?
Scarlett Johansson auf jeden Fall.
Scarlett Johansson kommt.
Und Gareth Edwards kommt.
Gareth Edwards kommt, hat er gesagt.
Weiß ich nicht.
Doch. Wir sind im Redenkontakt.
Kommt mal Herschela Ali?
Ich glaube auch.
Zweifacher Oscar-Preisträger.
Können wir direkt mal fragen, was mit Blade jetzt ist?
So.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, wer noch kommt.
Na, wir.
Dinos.
Dinos.
Ich komme aus dem Kino gerade. Aufbau hat heute schon gestartet. Also, wenn ein Tag vorher der Aufbau startet, da waren schon überall so Steine und Gehege gebaut, so Eingänge. Also wird bestimmt ganz cool aussehen.
Ich komme mit einem Kumpel und der hat schon gesagt, er wird sich einen Jurassic Park Outfit anziehen.
Stimmt, ich habe auch einen Cappy.
Hast du?
Ja, ich habe eine Jurassic Park Mütze auf jeden Fall. Also Gina.
Ich hätte so Bock auf so einen, kennst du diese aufblasbaren Dino-Kostüme? Wo
ja, ich habe eins.
Ja? Aber diese,
wo der Ventilator, wo man so wobbelt, genau wie in Villazzi Pastor.
Ja, die finde ich voll geil. Also sowas müsste
ich glaube, ich habe so eins noch. Aber ich glaube, das finde ich nicht so lustig von Universal dann wieder.
Ah.
Als es nicht so auf dem Level ist. Übrigens, der erste haptische Trailer ist erschienen dieser Tage.
Haptischer Trailer?
Ja, habe ich vor einer Nachricht bekommen, weil ich mir angeguckt, dachte ich, interessant. Dann habe ich ihn geguckt und dachte, naja.
Ein Trailer zum Anfassen?
Ja, ein Trailer mit haptischem Feedback zu F1. Wenn du mit deinem iPhone oder iPad beispielsweise auf deine TV-App gehst und da ist jetzt haptischer Trailer auf der Startseite, dann vibriert das passend in den richtigen Richtungen zu den Fahrsequenzen.
Das ist ja geil, habe ich gar nicht gewusst.
Ja, wollte ich dir mal als kleiner...
Aber wenn wir schon dabei sind, hast du... Sorry, dass das heute so ein bisschen lang ist in der Anmoderation, aber jetzt möchte ich natürlich wissen, ich habe nämlich deinen Trailer-Check gestern nicht gesehen.
Du?
Na, was nimmst du an? Gestern kam der Trailer zu einer Komödie raus.
Brick?
Nee, A Brick. Den habe ich geguckt. Was, das ist so krass. 800.000 Klicks auf dem Netflix-Account. Ich dachte, also entweder haben sie 800.000 Euro ausgegeben und für jeweils einen Euro einen Klick gekauft oder so. Weil
ich glaube, Matthias Schweighöfer ist ganz gut gelernt.
Ja, aber Netflix. Der Trailer ist ja unterirdisch. Also ist ja schrecklich.
Ist der Regisseur, den mein Manager vertritt.
Ah.
Philipp Koch, der hat Tribes of Europa vorher gemacht.
Okay. Fandst du den Fehler? Also, dann
also bei dem Netflix-Event, wo wir beide waren, vor 2 Jahren.
Da wurde der angekündigt.
So, dann dieses Jahr, als ich da war, waren Ruby O'Fay und Matthias Schweighöfer da und ich war immer noch so schulterzuckend. Und jetzt war ich auch wieder so, das macht nicht viel mit mir. Ich finde es jetzt, also es nervt mich jetzt auch nicht extrem. Es ist so wie Cube trifft auf dem Escape Room.
Genau.
Ich habe das Gefühl, die Wand existiert. Achtung, meine Idee. Die Wand existiert, weil die wollen sich ja eigentlich trennen.
Erzähl mir die Prämisse kurz vielleicht.
Also ein Paar lebt in Hamburg und sie sagt dann, will einfach abhauen, ihre Sachen packen und weg. Und er sagt, du kannst jetzt nicht gehen. Als sie weg will und die Tür aufreißt, ist da eine schwarze Wand, wie aus so ganz schwarz lackierten Backsteinen.
So
sieht so ein bisschen Sci-Fi.
So ein bisschen wie Obsidian.
Ja, so ganz, okay, wie Obsidian, ganz clean. Ja. Und die fragen sich, okay, was ist das jetzt für ein Scheiß? Wir kommen ja nicht raus. Überall scheint diese Wand zu sein. Sie kommt nicht aus ihrer Wohnung, aber bohren rüber ein Loch zum Nachbarapartment, wo Nachbarn eben wohnen. Die haben auch diese Wand ringsherum. Und jetzt stellt sich die Frage, haben die irgendwie eine Gemeinsamkeit? Was ist diese Wand? Einer behauptet später, die Wand würde sie auch beschützen. Meine Vermutung ist, das ist eine Wand, weil dieses Paar eigentlich vielleicht das Schicksal nicht will, dass die sich trennen, die zwingt. Dass die in einem Raum bleiben, bis die sich ausgesprochen haben, bis die ihre Krise überwunden haben.
Du meinst, das ist so eine emotionale Wand, die sie sich selbst bauen?
Ja, irgendwie so. Ich könnte denken, das wäre so ein Spin, den sehe ich hinter der Wand.
Ja, viele Filme machen das ja mit diesem, ist da am Ende doch nur Trauma, war gar kein Monster, den Babadook gibt's gar nicht wirklich. Das könnte hier auch sein. Aber also, dafür, ich weiß nicht, ob ich deutsches Kino oder deutsches Fernsehen als so kreativ ansehen würde, dass sie sich einfach die Plotline aller Filme der letzten 10 Jahre klauen würden.
Ich habe das an mir notiert. Ruby O'Fay ruft nämlich relativ spät im Trailer. Scheiße, ich habe es gelöscht. Da ist schon nackte Kanone-Trailer drauf.
Den wollte ich nämlich eigentlich besprechen. Und da dachte ich so, hat der Ruby...
Hast du den O-Ton geschaut?
Ich habe den im O-Ton geschaut und ich musste einmal schmunzeln.
Oh, du musstest bei Man's Laughter und Manslaughter.
Bei Man's Laughter und Manslaughter habe ich gelacht.
Ach komm, Take a Chair, also im Deutschen nimm
den. Take a Chair habe ich geschmunzelt.
Das ist wirklich nackte Kanone, wie
genau,
sie war.
Da habe ich geschmunzelt. Da dachte ich nur, oh, Pamela Anderson ist so eine miese Schauspielerin. Das kann ich leider nicht ihr abnehmen. Ne? Also im Original war es Priscilla Presley. Und später dann im dritten Teil Nicole irgendwas. War ja auch so eine Blondine, so eine Dralle. Das war ja immer so das Ding von den Nackte Kanone-Filmen. Ich finde ihn aber irgendwie, er kommt nicht an das Level von, na, wie heißt er nochmal?
Leslie
Nielsen ran. Er wirkt irgendwie anders. Ich finde aber auch, der, also ist super unlustig. Wo er im Auto sitzt und furzt, dachte ich, was ist das? Was, und der wird so ausgespielt, der Gag. Aber dann am Ende mit der Wand dachte ich wieder, ja, das
also
ist auch
glaube,
schon wieder Nackte Kanone. Es ist seltsam. Ich musste nur 2-mal schmunzeln wieder. Bei Man's Laughter, der ist wirklich super. Und in dem, ich muss mal gucken, wie der wird.
Gina musste zum Beispiel gar nicht lachen, außer gleich am Anfang, wo er an seinem Auto sitzt. Ich glaube,
mit dem Kaffee?
Mit dem Kaffee. Da war sie sofort, what? Und hat so laut gelacht. Und das zeigt mir, bei diesem Film wird in der Pressevorführung das Lachen wandern.
Ja,
es wird
ja,
überall
ja, ja.
und nirgendwo sein.
Ja.
Und wir werden genauso oft den Kopf schütteln, wie auch, glaube ich, echt lachen können.
Ich habe gestern auch überlegt, also weil ich dachte schon so hinführend zur Kritik, das wird wahrscheinlich eine Challenge werden. So, weil entweder man hat Glück, ne, so wie du oder ich, wir sitzen da und lachen uns kaputt. Ja, das kann ja sein. Und dann werden wir das als die beste Komödie der letzten 10 Jahre bezeichnen. Oder aber wir kommen raus und sind völlig verwirrt oder abgefuckt. Und dann ist halt die Frage, weil ich dachte schon so, was ist denn eigentlich so der Humor, den man heute treffen muss? Weil klar ist, es wäre natürlich simpel zu sagen, wir machen jetzt einfach nochmal dasselbe wie in den 80ern. Ehrlich gesagt, ist das so ein bisschen, was du dir dann selber auflädst, weil du nennst den Film Die nackte Kanone und spielst und springst damit so ein bisschen an auf etwas, was es schon mal gab und damit ja auch einen Humor und es ist eine Erwartungshaltung, die damit kommt. Das heißt, Leute wie wir, die da reingehen, die das Original kennen und lieben, du glaube ich nicht so sehr, aber ich schon.
Als Kind habe ich das halt geguckt, aber als Kind ja ganz anders verstanden als
ja, genau, aber ich habe den erst vor 2 Jahren habe ich den ersten zum Beispiel mal wieder geguckt, weil ich mag die tatsächlich immer noch sehr gern, diese Filme alle und da würde ich schon meinen, also wenn der jetzt einen Film ganz anderen Humor hätte, würde ich mich irgendwie betrogen fühlen. Andererseits würde ich auch verstehen, dass du natürlich im Jahr 2025 nicht mehr mit dem Humor von 1985 ankommen kannst. Ganz
oder
schwierige,
wieder. Oder wieder.
Oder wieder, ja. Klar, Retro ist auch ja voll in oder wieder in oder was auch immer. Auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, die Studios tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie diese alten Reihen ausgraben, weil sie eben so viel Gepäck mitbringen.
Ich habe so ein bisschen bei dem Humor im Kopf, dass früher gab es sicherlich auch Bubbles. Ne? Also in den 80er Jahren gab es sicherlich den Bauarbeiter und den Förster und dann gab es irgendwelche Leute, die an der Börse unterwegs waren oder im Journalismus.
Die Förster-Bubble, man kennt
so.
Es.
Naja, tatsächlich gibt es so Leute, die so Gärtner, Landgarten, also so. Ja, ja. Leute waren miteinander connected in bestimmten Berufen. So, früher gab es auch schon bestimmte Bubbles.
Leute, habt ihr heute auch schon Baum gepflanzt?
Inzwischen sind diese Blasen so viele geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Dass Folgendes passiert, dass der Humor damit auch so zerstückelt worden ist in verschiedenste Sachen. Worüber kann man lachen? Darf man lachen? Nicht lachen? Ach, ich lache über die ganze Welt. Ach, ich lache darüber. Ach, ist doch nicht so gemeint. Andere verachten dich darüber wieder. Das Filmgenre Komödie, würde ich damit sagen, leidet, glaube ich, unter dieser Kleinteilung in so viele Blasen am meisten. Weil wir können uns immer noch darauf einigen, was finden wir gruselig, was finden wir spannend, was finden wir dramatisch. Aber was finden wir lustig, ist These von mir zumindest, hat ganz schön gelitten unter dieser gesellschaftlichen Entwicklung und, sag ich mal, Makrovernetzung in so vielen Ebenen?
Ja, ich meine, also schau dir an, die Kids von heute, kennst du dieses Italian Brain Rot Zeug, was da gerade rumgeht?
Nein.
Mit Schokolatti, Banani oder, Moccacino, Assassino oder irgendwie
ist das, so. Wie ist das mit diesem Toilettending vor ein paar? Skitty.
Skibidi Toilet? Nee, da soll ja Michael Bay einen Film zu machen. Nee, das ist wiederum, da ist ein Kaffee, ein Assassino oder so oder eine Banane. Es gibt nur so.
Du hast gerade drei völlig unterschiedliche Dinge gemacht.
Ja, aber das, ich verstehe das auch nicht. Ich habe das nur unsere Tochter. Die kommt nach Hause und erzählt mir von Assassino Cappuccino und ich so, was ist das? Ein Cappuccino, der Leute umbringt oder so. Und ich so, was ist daran lustig? Und da hört es schon auf. Und das ist halt wohl dieses Brainrotting. Und die Jugend feiert es, glaube ich, auch nur eher, weil es alle irgendwie, ne, weil in die Schule kommen, habt ihr schon Cappuccino Assassino? Und dann alle so, hahaha, ja, aber ich glaube, da gibt's gar nichts Witziges dran.
Ist das nicht unser Lamas mit Hüten damals? Oder in Neuen Orange? Lamas mit Hüten.
Das war witzig,
ja, aber sorry. Ja, aber wir damals versucht, oder du, naja, versuch doch mal, ich war vielleicht damals 12, damals so über 40-Jährigen zu erzählen, was an Lamas mit Hüten cool. Und alle haben sich abgefeiert, aber doch nicht die 45-Jährigen oder so.
Natürlich nicht, aber ich muss sagen, auch, was habe ich neulich wieder gesehen? Lord of the Weed habe ich irgendwie einen Ausschnitt gesehen und dachte so, ei, fand ich früher natürlich auch ein bisschen witziger.
Das war dieses Gabagandalf-Kram.
Genau,
oder?
Ich verstehe schon, dass der Humor sich wandelt, aber wir sind natürlich auch rückständiger gewesen. Die Anfänge der Memes, da hat ja noch ganz anderes Zeug. Ich meine, einer der erfolgreichsten Internetclips war damals eine Katze, die Klavier spielt und dann dieser Junge, der sich in den Finger gebissen hat, Charlie bit his Finger. Und dann war da nicht noch ein Mädchen, was vom Zahnarzt kam und irgendwie völlig zugedröhnt von der Narkose
war. Das war doch der Junge.
War das der Junge?
Das war der Junge.
Und die Leute haben sich, also die Leute sind ja zerflossen vor Lachen. Also da habe ich auch schon gedacht, so weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist schon immer so gewesen, dass Leute früher Phipps Asmussen haben meine Eltern lustig gefunden. Da dachte ich so, what the fuck? Später ist dann Mario Barth dazu gekommen. Da denkst du heute noch, what the fuck? Aber der füllt halt Arenen, ne? Und ich glaube, deswegen ist es bei Komödien schon so. Und du meintest gerade so Horrorfilme, da können wir uns auch drauf einigen, was wir gruselig finden. Finde ich ja auch nicht. Ist ja auch so, der eine hat Angst vor Clowns, der nächste vor Spinnen. Der andere denkt sich so bei Scream so, oh, ein Killer mit einem Messer, oh, übelst gruselig. Ich sitze dann da und denke so, ne, also das ist halt das Ding. Das, glaube ich, ist halt schon bei vielen Dingen sehr unterschiedlich. Gerade bei Dingen, die so persönlich sind wie Horror, wo eigene Traumata, eigene Erfahrungen noch mit reinspielen und Humor, wo ja auch viel der eigenen Vorbildung und dem Umfeld, also dem Freundeskreis, der Erziehung. Ich glaube, wir finden viel lustig. Ich habe früher Bud Spencer und Terence Hill auch deswegen gefeiert, weil mein Vater darüber gelacht hat. Vielleicht habe ich oft gar nicht verstanden, worüber er lacht, aber ich habe mitgelacht. Ich wollte dazugehören, ja. Ne? Ich wollte mit ihm dabei sein. Wer weiß, also ich glaube deswegen, da ist die Vorprägung total wichtig und deswegen ist es bei Komödien halt einfach schwierig, den Humor zu treffen.
Also steht bei Nackte Kanone für dich erstmal viel mehr auf dem Spiel, als es zu gewinnen gibt?
Es steht viel auf dem Spiel, weil natürlich eben da der große Name mit verbunden ist und ich mir wünschen würde, dass die nochmal an das Original rankommen, aber diese Trailer lassen das bisher gar nicht vermuten. Also da sind so viele Gags dabei, die ich richtig scheußlich finde. Man muss aber sagen, gerade die späteren, also Nackte Kanone 33, ein Drittel, war ja auch schon nicht mehr gut.
Wo wird das Kind geboren? Das Baby?
Weiß ich gar nicht.
Ist das der zweite, erste? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, der dritte.
Die ganze Oscar-Nummer gehört zu welchem Teil?
Der dritte. Das ist der dritte.
Okay, siehst du, ich wüsste.
Und der dritte hat aber auch tolle Momente mit Fred Ward in dem Knast. Da gibt es tolle Momente, aber es gibt immer wieder auch richtig miese Gags. darauf habe ich so ein bisschen, also ich hoffe darauf, aber ich denke mir dann so, wenn die diesen Trailer verantworten und schneiden und da gucken ja Leute drüber und dann sagen die so, boah ja, so ein Furzgag, voll gut, das brauchen wir in dem Trailer. Und dann denke ich so, hä? Und dann nochmal der mit dem, wo er sich die Maske vom Kopf reißt. Und ich so, das sind wirklich nicht die besten Vertreter für den Humor, den ihr habt. Ansonsten habt ihr vielleicht
einfach keinen. Ich notiere mir für den Juli mal vor Kinostart, dass ich Nackte Kanone 1 bis 3 bespreche.
Macht es.
Einfach mal so, dass wir das wieder haben. Okay, lange Rede mit mega viel Sinn. Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David,
ja?
Wenn du unterwegs bist oder auch wenn du zu Hause bist, hast du ja sicherlich manchmal Wünsche, Sachen, die du dir erfüllen willst, weil du sie kaufst. Eine neue Spielekonsole oder ein schönes Geschenk für Robi, wenn wir im Podcast sitzen. Oder du bist mit der Familie unterwegs in meinetwegen Lissabon und sagst dir, jetzt gehen wir mal schön essen.
Ja.
So.
Passiert häufig.
Ja, was gut ist, ist ja, wenn man dann auch die passende Karte zur Hand hat, die einfach funktioniert, aber eben keine Gebühren nach sich zieht.
Es gibt keine passende Karte.
Robert. Auch in Fremdwährung keine Gebühren nach sich zieht. Oder du auch sagen kannst, ich bezahle sofort oder aber erst in bis zu 30 Tagen oder auch in Raten. Dann sind das ja alles Möglichkeiten, wo du mehr Optionen hast. Und genau das geht mit
das
der Das geht mit der Klarna-Karte. Klarna kennt ihn natürlich als Zahlungsanbieter. Bei über 500.000 Händlern könnt ihr mit Klarna bezahlen und wie eben schon erwähnt, entweder sofort oder erst in 30 Tagen oder auf Raten, nun aber auch mit einer eigenen Karte. Kartenzahlung jetzt kombiniert mit diesen bekannten Möglichkeiten sicherlich für viele eine Möglichkeit, noch komfortabler und einfacher Dinge zu kaufen oder einfach mal, wenn man schön essen geht, mit der Familie zu zahlen unterwegs im Ausland, aber auch im Inland. Damit vielen Dank an Klarna für die Unterstützung und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Ich habe jetzt noch was für dich.
Ja.
Tut mir leid, dass ich dich jetzt überfalle, aber hast du das mitbekommen mit Will Smith? Der hat dieser Tage
Der hat Chris Rock einer reingehauen?
Nee, der hat gesagt, dass er in einem Film eine Rolle abgelehnt hat, weil er den Film nicht verstanden hat. Klingelt's da?
Das klingt so nach einem Christopher Nolan-Film, als hätte er bei Memento oder so eine Rolle abgesagt. Ist schon lange her die Rolle?
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Weil Memento schwer zu verstehen ist.
Nee, es ist aber ein Christopher Nolan-Film.
Okay, Christopher Nolan gilt ja lange Zeit als der Mindfuck-Regisseur. Bei
Er hat Matrix abgesagt.
Genau.
Auch da hat er ja gesagt, das hat er nicht verstanden. Ich spiele dir mal den Clip vor.
Also nicht verstehen, Inception war am schwersten, glaube ich, für Leute zu verstehen. Aber okay, zeig mal.
I don't know if you can confirm it, that you turned down the Matrix to do Wild Wild West.
That was one of my beautiful scars.
Are there any other movie roles that you've, you know, turned down or maybe, you know, didn't do?
It hurts too bad.
You don't even want to revisit it?
It hurts too bad. I don't think I've ever even said it publicly before.
Mm-hmm.
And I'm going to say it now because we're opening up to one another.
Yeah.
Chris Nolan brought me Inception first and I didn't get it.
Wow.
Now that I think about it, it's those movies that go into those alternate realities. They don't pitch well.
Yeah.
But I'm hurt by those two.
Ja, sie pitchen schlecht. Also ich war erstmal erstaunt.
Erstmal Props an mich selbst.
Erstmal
ich war
Props.
Schnell auf einen guten Pfad.
Echt gut, muss ich auch sagen. Ich dachte aber auch direkt so, ja, da gar nicht Unrecht, weil... Also das Internet hat sich natürlich sofort versammelt in den Kommentaren, ist der bescheuert, weil er soll ja Django Unchained abgesagt haben, da hat er ja die Rolle von Django bekommen oder angeboten bekommen, er hat Matrix abgesagt, dafür ja Wild Wild West zugesagt und Inception dann halt auch abgesagt und Inception kam, glaube ich, in so einer Zeit, ich glaube, stattdessen hat er diesen After Earth gemacht.
Und den M. Night Shyamalan.
Und das tut dann halt weh.
Man muss aber wissen, Christopher Nolan ist zu der Zeit von Inception gerade dabei, die Kohle eigentlich zusammenzusuchen und die nicht zu bekommen von Warner Brothers. Und hatte, glaube ich, einen Deal mit Warner geschlossen. Er soll die drei Batman-Filme machen. Dann kriegt er einen Freifahrtschein für Inception, den so zu machen, wie er den möchte.
Genau, er hat aber schon Batman Begins gemacht.
Genau, aber er ist bei weitem nicht der, den man heute sagt, nimm und mach's genauso, wie du willst. Das ist zu Inception-Zeiten, hat er Memento gemacht, das gilt als kleiner Film damals.
Ja, ja.
Er hat Prestige gemacht, der ist jetzt auch nicht so groß aufgeschlagen.
Insomnia hat er gemacht.
Insomnia,
der war ganz klein.
Und dann geht das nämlich erst los. Und zu dem Zeitpunkt ist ein M. Night Shyamalan eine ganz andere Nummer gewesen, nach einem... Okay, er hat schon ein paar schlechtere Filme gehabt, aber er war immer noch das Wunderkind von Sixth Sense und Unbreakable.
Ja,
so.
Aber er hatte aber auch schon diesen Avatar, die Legende.
Länge von Aang.
Genau, den hatte er schon gemacht. So. Also deswegen auch dieser Lady in the Water, der auch längst nicht mehr die guten Kritiken bekommen hat, der trifft schon auch schlechte Entscheidungen. Ich verstehe aber, wenn er sagt, so diese Filme pitchen sich schlecht. Ich denke mir nur so, irgendwas muss ja Christopher Nolan dann richtig machen, wenn er dann halt einen Leonardo DiCaprio dafür ranbekommt. Ich verstehe, dass man bei Inception auch nichts verstehen kann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Will Smith dann auch da eine schlechte Aufmerksamkeitsspanne hat, weil Matrix nicht zu verstehen und Inception nicht zu verstehen, irgendwie hört er bei Filmen, die nicht straight so sind, so wie, und dann läuft dann jemand zu dem Roboter hin und sagt so, I am Robot. Und dann sagt er, ah, I Robot? Ja, oder I am Legend. Ah, I am Legend? Das ist ja interessant, mache ich. So, ich glaub, solche Sachen. Wild Wild West.
Was für ihn ja immer wichtig war, ist so alleinige Hauptrollen. Das war für ihn immer das ganz große Ding. Und einzige Buddy-Komödie war dann halt Bad Boys, der ja immer treu geblieben ist, und Man in Black, weil das so Buddy-Nummern waren, mit denen er ja bekannt wurde in dem Prinz von Bel-Air. Und so zerrissene Charaktere hat er da auch noch nicht so richtig gespielt. Das fing ja erst dann so an mit der Streben nach Glück, The Pursuit of Happiness, dass er so versucht hat, auch kaputte Charaktere. Und das wäre ja gegeben. Weil Dom Cobb ist ja schon jemand, der auch mit diesem Leid und der Familie, und bis heute fragen sich die Leute, kippt jetzt dieses Totem oder kippt es nicht am Ende von Inception? Ich glaube, es ist einfach ein Film, der ist nicht schwer, nicht einfach zu greifen. Aber der Trottel, der nicht genommenen Rollen, zumindest was die Kohle angeht, ist und bleibt mit Damon. Der hat nicht meine Klassikerkarriere. Aber der Typ, der die Hauptrolle in Avatar abgelehnt hat, für 10% Gewinnbeteiligung, bleibt mit Damon.
Da habe ich für euch übrigens auch einen Clip rausgesucht, den kann Martin ja mal einspielen.
Another time I made a moral decision was when I was offered a little movie called Avatar. I turned down, and I will go down in history as the person, because Jim Cameron called me. He offered me 10% of Avatar.
Oh, God.
You will never meet an actor who turned down more money than me.
Um es vielleicht zu erklären, er hatte damals für Born Ultimatum, hat er gerade gedreht, meinte er. Und konnte da nicht aus der Postproduktion raus. Ich habe noch eine andere Sache diese Woche aufgetrieben, die ist nicht so durch die Medien gegangen, aber ich hatte ein Interview gesehen, weil ich mir jetzt gerade so die Promo-Interviews zu F1 angucke. Den schauen wir nächste Woche. Brad Pitt kriegt gute Kritiken. Ich bin echt gespannt. Und da gibt's dieses Interview, da redet er darüber, dass er mit Tom Cruise so ein bisschen verstritten wäre, ne, dachte so, hä, weil es gab damals ja Interview mit einem Vampir, da gab es so Gerüchte, dass die beiden sich vielleicht gestritten hatten. Nein, er erzählte, die sind auch im Autorennen gegeneinander gefahren und da hätte Tom Cruise wohl gewonnen. Und da sei er heute noch verbittert, in Anführungszeichen, aber hatte das so scherzeshaft gesagt. Bei Extra TV, das könnt ihr euch dann auch angucken, vielleicht blenden wir hier auch noch einen kleinen Clip an.
I did hear that there was a version of Ford versus Ferrari that you were supposed to do with Tom, who basically said he's coming opening weekend, by the way.
A long time ago, yes, with Joe Kaczynski. We had talked about doing this at one time. And I think only we were going to reverse, he was going to play Shelby, and this was long before the boys did it and made the great movie that they made with it. But yeah, and wanted to do Ken Miles so I could drive. Mm-hmm. And I think Tom was like, but wait, Shelby doesn't drive anymore in this movie, so I don't think we're gonna. Anyway.
Yeah. Javier says he does go-karts. I heard y'all used to do go-karts back in the days. Now that you've gotten the F1 training, though, how would that go if you...
I know. Tom and I got to get back on there because he did. The last time we were there, he pit me. He took me on the last corner, and I'm still bitter about it 30 years later.
Wow.
No, he had my number.
I was going to ask if you guys would ever do something together again.
What's that?
Another movie together, because I've obviously interviewed the vampire, one of my favorites.
Tom?
Yeah.
Well, if I don't have to hang from biplanes and like swim through submarines, then I'll consider it.
2 feet on the ground.
Yes, yeah.
In diesem Interview sagt er dann, dass die beiden einen Film auch längst hätten machen wollen, und zwar vor Jahren mit Joseph Kosinski, der F1 macht, in dem geht es um zwei Rennfahrer und einen legendären Sieg. Kannst du ungefähr erraten, welcher das sein könnte?
Zwei Rennfahrer und einen legendären
Sieg. Den Film gibt es, aber nicht mit den beiden. Mit Tom Cruise.
Na, das ist doch dann Ford vs. Ferrari. Exakt. Le Mans 66.
In der ursprünglichen Version waren Brad Pitt und Tom Cruise angefragt. Und Joseph Kosinski, der wurde von Tom Cruise rangeholt, weil er mit dem halt beim Oblivion-Set gute Erfahrungen gemacht hatte. Aber das Projekt ist dann zerfallen, meinte Brad Pitt.
Und dann kriegen sie James Mangold, Matt Damon und Christian Bale?
Ja, ja. Brad Pitt sagt in dem Interview, werdet ihr vielleicht im Clip jetzt gehört haben, sagt er, dass Tom Cruise es wohl nicht so gut fand, dass Carroll Shelby gar nicht Auto fährt. Und wenn, dann hätte er natürlich schon gerne mit Auto fahren, so, weil Brad Pitt hätte die Rolle von Ken Miles bekommen. Und er hätte nur an der Seite gestanden und zugeguckt. Und das war ihm nichts. Und deswegen ist das wohl unter anderem dann zerfallen. Das fand ich spannend. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen rausgefunden, weil ich dachte, wir machen da mal so ein Roundup. Aber ich will da jetzt das hier nicht zu sehr in die Länge strecken, weil ein paar Sachen wusste ich ehrlich gesagt nicht. Wie zum Beispiel, dass Emily Blunt die Black Widow werden sollte. aber das nicht bekommen hat, weil sie vertraglich gebunden war in den anderen Filmen. Und das war ihr tatsächlich eher sogar ein Dorn im Auge. Sie erzählt in einem Interview, dass sie nämlich für Gullivers Reisen vor der Kamera stand und das aber musste. Die hat nämlich bei Der Teufel trägt Prada mitgespielt. Und Warner Brothers hat ihr das nur erlaubt, indem sie sich einlassen musste auf einen längeren Vertrag und sich für einen Film verpflichten musste, für Warner Brothers vor der Kamera zu stehen. Und es gab wohl mehrere Rollen, die sie haben wollte. Und Warner Brothers hat immer gesagt, nee, das geht nicht, weil es könnte ja sein, dass da dieser Film ist, den wir mit dir machen wollen. Und dann hat sie sich dann gegen ihren Willen auf Gullivers Reisen eingelassen. Und dann kam die Anfrage von Marvel, ob sie für Iron Man 2 gerne die Black Widow sein will. Und da war sie echt, also ist sie bis heute, merkt man ja auch in dem Interview an, ist sie da ziemlich angefressen, dass sie das nicht machen konnte.
Wie gut, dass wir die Woche Scarlett Johansson sehen.
Stimmt, dann sprechen wir sie mal darauf an. Ja, also es gibt ein paar nette Sachen. Gary Oldman zum Beispiel, der erzählt, dass er in Edward mit den Scherenhänden mitspielen sollte und das Drehbuch aber scheiße fand und dann ins Kino hintergegangen ist und meinte, oh, das hat er nicht kommen sehen. Tim Burton hatte damals auch noch nicht wirklich viele Filme gemacht. Ich habe ein Interview gefunden von Denzel Washington, der sagte, er wurde für 7 angefragt, hatte aber abgelehnt. Auch da, weil der Regisseur halt nicht viel vorher gemacht hat. Und was ich da besonders witzig finde, ist die Filme, die Denzel Washington ab 1998 gemacht hat, also kurz nachdem er da abgesagt hat und 7 zum Erfolg wurde, waren Dämon, Trau keiner Seele und Der Knochenjäger. 2 Filme, die im Grunde exakte Carbon Copies von 7 waren. Die gehörten zu diesen ersten Filmen dieser Trittbrettfahrerreihe von 7. Und das ist so, das ist natürlich auch blöde, ne? Wenn du dich so sehr ärgerst, einen Film ausgelassen zu haben, dass du dann jeden Scheiß annimmst.
Dann im Schatten von Morgan Freeman quasi die schlechtere Version.
Genau, machst. Er hätte die Rolle von, ich glaube sogar, er sollte die Rolle von Brad Pitt bekommen. Ja. Das war sogar so angedacht.
Also halten wir fest, die richtigen Entscheidungen trifft anscheinend immer Brad Pitt.
Scheinbar schon, ja, scheinbar schon. Ja, in einem Interview mit Denzel Washington sitzt übrigens neben ihm Mark Wahlberg und der wird auch gefragt, ob er auch schon mal eine Rolle abgesagt hätte, die er bereut. Und er meinte, nee, er wäre eher ziemlich gut darin, so Bullets zu dodgen, also die schlechten Filme zu vermeiden. Und da dachte ich, hä? Was redest du? Also wenn ich auf die Karriere, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil so aktuell würde ich sagen, jetzt mal so abgesehen von so König Arthur, der neulich, oder wie hieß ja, der nochmal, mit dem Hund, dieser Läuferfilm und einigen kleinen Ausnahmen, ist da viel Schmonz dabei bei Mark Wahlberg.
Aber er ist zumindest nie in die Kategorie gerutscht. Also jeder Mark Wahlberg-Film kommt ins Kino oder er ist für einen großen Streamer dann so große, ja, Werbung. Er ist zumindest, genau, nie auf DVD, Blu-ray-only Level gesunken.
Ja.
Also da ist einiges dabei. So, übrigens, was mich gewundert hat, auf Netflix ist jetzt Barry Seal rausgekommen, heißt dort aber American Made. Die packen jetzt gar nicht den deutschen Titel mehr drauf. Vielleicht will Netflix jetzt das so hinerziehen.
Hast du die deutsche Variante? Weil bei mir ist es auf Englisch gestellt.
Ich hab's auf Deutsch und habe mich gewundert, so, da steht nur noch American Made drauf. Zumindest auf dem Bild. Ah. Aber das ist nur eine kleine Nebeninfo. So, ich habe ein paar Sachen, die muss ich dir jetzt erzählen. Also möchte ich dir natürlich erzählen.
Zurück.
Komm, du darfst dir aussuchen. Titan, Deep Cover, Echo Valley, Ozean oder...
Also bei Deep Cover habe ich sogar noch ein bisschen mit.
Na dann würde ich sagen, legen wir los.
Da
weiß ich schon beim Schauen, dass du es hast.
Ich habe so 15 Minuten gesehen und dachte so, das würde ich jetzt aushalten und durchhalten, so wie mein Leben. Oder aber ich...
Wie viele Punkte gibt es eigentlich deinem Leben? Wie viele Sterne?
Na, 3, wie alle. Kali sagte dann aber, und Kali ist da auf die Stimme der Vernunft, sagt, mach die Scheiße aus. Und dem bin ich dann gefolgt. Und dann haben wir Maniac Cop angemacht.
Deep Cover liest sich erstmal gar nicht so schlecht besetzt. Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed, für alle, die Ted Lasso lieben. Sean Bean, da weiß man eigentlich immer, die Chance, dass er stirbt, ist hoch. Muss man bei Sean Bean einfach immer wissen. Paddy Considine, der in Game of, nee, in, was doch?
Game of Thrones. House of the Dragon.
House of the Dragon.
Diese, der übrigens auch in dieser Leistung, Aufzählung von eben hätte vorkommen können. Der hat ja Game of Thrones abgelehnt, weil er dachte, was soll der Scheiß? Und hat dann, als er für House of the Dragon nochmal angefragt wurde, hat er gesagt, ja, okay, den Fehler mache ich kein zweites Mal.
Aber stattdessen hat er Sean Bean, ist es geworden wahrscheinlich, und ist gestorben nach Staffel 1.
Ich glaube, dass der eine andere Rolle hätte spielen.
Er könnte den Dings gespielt haben, den...
Jamie vielleicht? Jamie Lannister?
Na, wie heißt er denn? Nicht den Vater. Wie heißt denn der Schauspieler?
Du meinst...
Den Vater von Jamie und von Cersei.
Tywin. Tywin Lannister.
Nein, nicht den Bruder. Den Vater.
Ja, der Tywin heißt er.
Nein,
doch.
Tyrion ist Peter Dinklage.
Nein, Tywin.
Heißt der Tywin?
Tywin Lannister ist doch der...
Tywin. Das heißt, glaube ich, im Deutschen.
Und der
Tywin?
Wie heißt denn der Kleine? Der ist, das ist Charles
Tyrion.
Dance.
Tyrion ist der Kleine.
Tyrion.
Charles Dance. Charles Dance Rolle. Da sehe ich ihn ansonsten.
Nee, da war der noch nicht alt genug. Der ist ja selbst jetzt noch nicht so alt.
Echt?
Ja, nee, Paddy Considine ist ja noch nicht so alt wie Charles Dance.
Wir kommen jetzt zurück zu Deep Cover. Also, drei Leute, super unterschiedlich. Eine Frau, die ist 40 und hat es nie so richtig geschafft als Schauspielerin, die gibt, oder als Komikerin, und gibt jetzt Impro-Theaterunterricht. Ein Typ, der in seinem Büro nicht ernst genommen wird und deswegen beschließt sich für Selbstbewusstsein, ich gehe mal zum Impro-Theater, was wirklich eine gute Art und Weise ist, Selbstbewusstsein aufzubauen, weil es gibt kaum eine schwierigere Übung beim Schauspiel als Improvisation, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Hast du sowas mal gemacht?
Wir haben ja vorhin quasi dasselbe gemacht, ne? Diese legendäre, also für mich jetzt schon legendäre Improvisation mit dem Eichhörnchen vorhin ist ja im Grunde genau das.
Ja, aber du hast die Situation nicht vorgegeben bekommen von außen, meistens.
Sind nicht Teile von dem, was wir tun, schon auch Improvisation? Ich meine, alles ist doch irgendwie.
Du meinst, dich nicht so gut vorbereiten zählt als Impro?
Nö, aber ich finde, also ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass Improvisationsschauspiel auch nochmal was anderes ist, weil du auch noch am besten ja auch noch einen Charakter dann verinnerlichst, aber wir machen ja ganz viel Improvisation auch.
Wir hatten das früher. Zwei Leute stehen sich gegenüber. Einer fängt an mit einem Satz, der eine Sache vorgibt. Ja, die heißt dann meinetwegen wie, oh, das Insulin ist alle. Mhm. Und dann ist dir schon klar, okay, ich habe Diabetes oder du hast Diabetes. Mhm. Also ob du jetzt sagst, so, oh, was machen wir jetzt? Dann gibst du es mir quasi zurück, weil es immer nicht, wer Diabetes hat, sagt. Dann sag ich, um eine Komödie draus zu machen, oder gehen vielleicht beide drauf, oh, wir sind beide Diabetiker. Oder ich sage, naja, dann muss vielleicht unser Adoptivsohn sterben. Oh, wir sind ein schwules Pärchen mit Adoptivsohn. So, also wir haben quasi.
Oder man torpediert das und sagt so, also meine Flasche ist es nicht. Ja, aber meine Flasche ist es auch
so,
nicht.
Genau. Aber wir geben uns was her und so entsteht eine Szenerie. Und wir können die Richtung Komödie, Drama, was auch immer spinnen. Bis von außen jemand
gib
klatscht
mal was vor.
Oder switcht.
Gib mal was vor.
Kommt jemand rein. Ich soll was Neues vorgeben?
Ja.
Und was ist das letzte Mal beim Friseur?
Ich gehe nicht zum Friseur.
Sieht man.
Danke.
Fertig.
Das auf jeden Fall. Ey, also damit können wir noch eine Tournee.
So, ja.
Ja.
Und manchmal geben Leute noch Themen von draußen rein, aber du fängst im Grunde immer wieder an. Und dann kommt noch ein Schauspieler dazu, der sich immer ernst nimmt. Wir sind übrigens wieder bei Deep Cover. Und der jeder Rolle in einem Background verpassen muss. Gerne Kriegsveteran. Das ist dann Orlando Bloom. Und die drei werden von der Polizei beauftragt, weil sie so gut im Improvisieren sind, den Untergrund in London zu infiltrieren, um den Gangsterboss zu Fall zu bringen. Weil die kennt keiner und die können das immer annehmen. Und damit entstehen quasi Situationen, die immer völlig absurd und völlig drüber sind von dreien, die auch nicht so richtig zusammenpassen. Und für mich ist es so ein Film, wo ich richtig oft lachen musste, wenn Orlando Bloom übertreibt. Das fand ich jedes Mal hilarious.
Ja, ja, ja. Also, wen ich leider nicht mag, ist Bryce Dallas Howard.
Mir geht's auch so.
Das ist leider gar nicht meine Art und Weise. Vom Schauspiel funktioniert das nicht. Aber ich war sofort bei den beiden, ne, dem aus Ted Lasso. Mhm. Name kriege ich leider nicht zusammen, weil dieses leicht nervöse oder dieses übernervöse, leicht unterwürfige, aber du merkst auch so, er möchte sein Selbstbewusstsein aufbauen und das ist ein schöner Charakter. Ich finde, das Character Building ist sehr gut bei diesen Figuren, auch bei Orlando Bloom, der am Anfang mit diesen langen Haaren, der wirkt, glaube ich, so, ich glaube, wenn du Schauspieler bist und zu einigen Castings gehst und dann so in dieser Reihe zum Teil sitzt, wirst du eine Menge Leute kennenlernen, die so sind. Das ist, glaube ich, nicht besonders übertrieben. Ist schon sehr übertrieben, aber nicht zu sehr übertrieben. Und es hat mir großen Spaß gemacht, den, weil ich dachte, da möchte ich gerne mehr wissen. Nur die Geschichte.
Es jagt sich dann. Es jagt sich so 100 Minuten einfach sehr überladen mit Action rund um Gangsterboss zum Fall bringen darunter. Und da ist Paddy Considine noch ganz gut. Der gibt noch ein bisschen Perspektive rein, weil Ian McShane spielt den bösen Boss und der spielt halt immer das Gleiche. Mit seinem zerlebten Gesicht ist er immer so der gefühlt untouchable, der Unberührbare und dessen Charaktere jetzt auch wieder in Ballerina, wo wir es gesehen haben. Da wird so nichts hinterfragt. Der ist einfach so eine Kante von Mensch und das war's. Und ist er hier auch wieder.
Ich fand ihn halt gar nicht witzig. Ist der denn irgendwann mal so wirklich lustig?
Nee, nur um Orlando Bloom finde ich ihn jedes Mal lustig, wirklich.
Okay.
Also jedes Mal, wenn er so den Kriegsveteran oder so immer so schwergewichtig nochmal so einen Satz, sollten wir das wirklich tun? Das finde ich so, ich finde es so unangenehm drüber und da hatte ich ein bisschen meinen Spaß.
Es gibt am Anfang so einen Moment.
Es ist ein sympathischer Film. Die Figuren sind irgendwie so sympathisch und hier ist es auch wieder so, ich glaube, wer darüber lachen kann, hat richtig seinen Spaß, aber er ist auch jetzt nicht minderwertig produziert oder so, aber da geht er halt genau durchs Mittelfeld bei mir durch.
Es gibt am Anfang diesen einen Moment, da sieht man ihn dann wieder gerade so drüber acten, erzählt von so einer Geschichte und dann meint die Regisseurin, könntest du vielleicht dich doch lieber ans Skript halten und dann stellt sich heraus, es ist eigentlich eine Werbung für was? Für Potenzpillen, glaube ich sogar und wollte aber vorher irgendeine Geschichte erzählen und das ist so Schmunzelregion Und ich denke so, ah ja, da ist was, machen sie was mit dem Charakter. Aber ich habe dann, wie gesagt, in diesen ersten 10, 20 Minuten gemerkt, so, nee, es bleibt so immer da. Und ich fand ihn leider auch, ich finde, der ist ganz schlecht gefilmt gewesen, der Film. Also ganz am Anfang merkte ich es vor allen Dingen in den Szenen, wo Sean Bean zu sehen ist, dachte ich so, boah. Dem tun sie aber gerade mit der Beleuchtung nicht wirklich gut. Den erkennt man kaum.
Das dachte ich auch. Und der aber ich wusste, der Charakter wird vielleicht nicht ewig leben.
Mann, gilt das schon als Spoiler, wenn du den castest?
Ja, ja. Wenn Sean Bean, does Sean Bean die at the end oder so? Nee, does the dog die in the end? Und es gibt auch so eine Sean Bean-Seite, wo drauf steht, wo er überall stirbt.
Ja, ja.
Das ist quasi ein laufender alles. Spoiler. Das ja, ja. ist so ein Ding. Ich liebe die Szene, wo sie Impro-Theater haben und Orlando Bloom steht noch am Rand und sagt so, ha, vielleicht ein Kriegsveteran, das wär's. Und er geht auf die Bühne und die andere fängt an und sagt, warum kommst du zu spät zum Babysitten? Und er so, oh warte, ich war gerade in Gedanken, ich war wieder früher. Die ganzen Schreie, all der Schmerz. Ja, einfach auch vollkommen sein Kriegsveteran. Ja. Ich liebe es. Es ist so stumpf. Also das mochte ich gerne.
Vielleicht gucke ich mir noch zu Ende an.
Ich konnte ab, der wird zu keinem Zeitpunkt besser. Das ist genau so. Und es ist auch okay. Das ist für mich dann auf so einem Streamer auch okay aufgehoben, so zum Wochenende. Das ist eine einfache Komödie, passt. Und Orlando Bloom habe ich schon lange nicht mehr so, also überhaupt jemals lustig gesehen. Der hat ja so dieses Image damals weg, nach Troja so der Weichei-Charakter zu sein. So das erste Überpowerte in Herr der Ringe, wo der irgendwie nur $50,000 bekommen hat für alle drei Teile oder 150.000.
Ja, 100.000 irgendwie.
Und dann ist er ewig, also gefühlt.
So Elizabethtown und so, so seichtes Schmonzettenzeug. Und dann war er weg, dann kommt er wieder in Gran Turismo, wo er ja, also da fand ich ja, da hatte ich das Gefühl, der hat verlernt, was seine Profession ist. Und hier durfte er mal wieder. Das fand ich auch mal nett zu sehen.
Mochte ich wirklich gerne.
Ja.
So, was hätte ich jetzt? Ich hätte ein paar Sachen für dich.
Elio, möchte ich wissen.
Elio.
Weil da muss ich sagen, den Trailer, wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, dass ich ein paar Trailer zu Filmen gesehen habe, wie die Gangster Gang oder aber auch die Schlümpfe. Aber auch Elio. Und Elio stach insofern heraus, dass ich dachte, will ich nicht sehen, weil wirkt mir ein bisschen zu sehr im Bereich, ist mehr für Kinder als Erwachsene. Also jetzt nicht wirklich. Bei Soul von Pixar kann man sagen, oh, das spricht was an, glaube ich, wo eher Erwachsene abgeholt werden. Inside Out ist genau dieser Sweet Spot zwischen, da werden Gags gemacht oder du kannst da Gags machen, die verstehen nur die Erwachsenen, da lachen die sich kaputt und dann gibst genauso die Gags für die Kids. Und Elio wirkte eher so in der Kinderregion.
Also so bin ich auch reingegangen und die Themen, die sie ansprechen wollen in Elio, die sind Erwachsener, aber dann beleuchten sie sie nicht so sehr. Es geht nämlich um einen Jungen, dessen Eltern sind tot.
Mhm.
Damit fängt es erstmal an. Ich dachte, schön, irgendwie wäre nicht so. Und deswegen ist er auf einem, Militärstützpunkt bei seiner Tante, die Tante Olga heißt sie, die aber irgendwie nicht wie eine Olga aussieht, weil auch immer eine Olga auszusehen hat, aber Olga wäre so.
Olga stelle ich
Olga
mir so.
Olga war jetzt einfach nicht der Name.
Rote Haare, so aber so.
Null, null.
Kringelig.
So gar nicht. Und er hat aber eine Faszination für den Weltraum. Und als er davon hört, dass man in den 70er Jahren einen Satelliten oder dieses Teil in die Welt geschossen haben mit der goldenen Schallplatte, um quasi zu hoffen,
falls
außerirdisches Leben das mal hört, damit die Menschheitsgeschichte, die bisher aufgenommen wurde, die wichtigsten Dinge finden sich auf dieser Schallplatte wieder. Als er gehört hat, das könnte ja sein, dass Außerirdische uns einmal kontaktieren, träumt er davon, dass die den quasi in Anführungszeichen entführen, aufnehmen in ihre Welt. Denn Elio, so heißt der Junge, der ist 11 Jahre alt und hat so gar keinen Anschluss. Und das sagt er auch, Mama und Papa sind nicht da und seine Tante hat auch nicht das Gefühl, dass sie ihn mag und die Freunde finden ihn auch komisch. Der ist alleine. Und diesen Verlustmoment, dass er eben so alleine ist oder die Eltern nicht da sind, der ganz am Anfang ist er so verkrochen unter einem Tisch. Es ist auch so ein bisschen mitleiderregend, aber so richtig spielt Pixar diese Karte nicht aus. Also die zeigen nicht, wie diese Eltern irgendwie, was auch immer passiert ist oder wie die nicht nach Hause kommen und der Junge alleine ist. Also diese 5 Minuten vorher dran zu hängen, wirklich erstmal richtig traurig reinzustarten, die haben mir so ein bisschen gefehlt, um sich zu trauen, da auch mal richtig in die Tiefe, in die Magengrube reinzugehen, was das Gefühl angeht. Und dann entsteht so eine Geschichte um Außerirdische, die tatsächlich diese Platte finden. Und er, der über ein Signal über diese Militärbasis sagen kann, ey, ich will's, ich bin der Anführer der Erde, ihr müsst mit mir reden, weswegen er dann auch zum Vertreter der Erde wird und zum ersten Kontakt für Außerirdische. Die haben wiederum das Problem, dass jemand anderes die erobern will und er wird so eine Art galaktischer Verhandler. Lernt dabei aber auch einen anderen Ausgestoßen kennen und damit wird es so eine Buddy-Komödie zwischen ihm und einem Außerirdischen, Wurm, so ungefähr.
Der ihn dann so, diese Szene im Trailer, wo er sagt so, oh, in dem Kanal ist Lava und dann macht das Viech.
Ah, das ist im Trailer drin?
Das ist im Trailer.
Komm in meinen Mund rein.
Genau,
ja, ja.
Die Szene ist gut.
Ja, ja, das ist da auch. Und der Film ist immer wieder süß und der ist auch niedlich und der sieht schön bunt aus und der ist auch rasant. Und er versucht Themen aufzumachen wie Vater, Sohn, Tante, Neffe und macht es aber nie. An einem Punkt, wo ich dachte, das fühlt sich jetzt erwachsen genug an, als dass ich so richtig berührt bin. Und auf der kindlichen Ebene manchmal aber auch ein bisschen zu gruselig. Und deswegen ist der Film weder auf diesem absoluten Gespür für ein Gefühl, was wir von Pixar kennen, nicht das. Aber er ist auch nicht lustig genug. Es ist nicht so schwach wie Good Dinosaur. Der gute Dinosaurier war, glaube ich, ein Pixar-Film, der so richtig nichts konnte.
Elemental,
siehst du? Na, Elemental, ja. Der war auf jeden Fall lustiger und bunter und der war auch schöner von den Farben, weil einfach diese Welt von Elemental City mit Wasser, Feuer und allem, da war mehr Kreativität drin und wie auch die Bäume miteinander umgehen. Der spricht aber mit seinen Themen nicht so ein buntes und rasantes und quietschiges Publikum an wie Cars oder Planes. Und deswegen kann ich Elio gar nicht so richtig verorten. Also er ist schön gemacht, aber gerade hinter so Realverfilmungen wie Lilo und Stitch und vor allem Drachenzähmen leicht gemacht, die dieses gleiche Publikum ansprechen, der schwächste von den drei genannten. Ja, mehr ist es nicht, weniger ist es auch nicht.
Okay, na gut.
Tut mir leid. Gibt nichts.
Der startet ja, glaube ich, jetzt, also in direkter Konkurrenz zu Drachenzähmen.
Ja, ich müsste nochmal gucken, aber ich glaube, er kommt jetzt diese Woche raus.
Er kommt diese Woche, aber Drachenzähmen ist ja letzte Woche gestartet, das ist schon mutig, finde ich.
Ja, den direkter Konkurrenz mit 20 Years Later.
Ja, und da muss ich sagen, diese beiden Filme, die tun sich ja gegenseitig ausschließen. Bin super gespannt, um es nochmal zu sagen.
Super gespannt.
Ich glaube auch, hatte ich dir das schon gesagt? Ich glaube auch, der wird richtig brutal.
Floppen, meinst du?
Nee, gewalttätig.
Achso, du meinst 28 Years Later.
Hm? Ich fand den Trailer, den zweiten Trailer vor allen Dingen, fand ich schockierend.
Oh,
zum Teil.
Sounddesign finde ich schon so krass bei beiden.
Da gibt es eine Szene, wo ich dachte, ui, das könnte mal wieder einer sein, wo mir der Schau da den Rücken kalt runterläuft.
Also Danny Boyle hatte ja auch immer ein Gespür für, also an The Beach muss ich zum Beispiel immer daran denken, wie sie den da einfach sterben lassen im Dschungel. Einfach weggehen, aus dem Auge, aus dem Sinn. So ein ganz krasses Gespür für Unmenschlichkeit, ohne das auch teilweise zeigen zu müssen.
Ich habe The Beach nie vollständig gesehen. Ich hab
echt
den,
nicht?
Nee, ich habe den irgendwann mal angefangen und dann weiß ich gar nicht, warum ich ihn abgebrochen habe. Ich glaube, den habe ich nie komplett gesehen.
Ah, den finde ich super.
Ja.
Das ist auf jeden Fall mal, wenn du den vor dir hast, machen.
Gibt ein tolles Video jetzt wieder. Ich liebe das immer, diese Promophasen, wo dann die GQ und wie sie alle heißen, die ganzen Schauspieler und Regisseure vor die Kamera zerren und dann sagen, hier, red mal über deine Karriere. Und jetzt gibt es, glaube ich, bei der GQ oder bei Letterboxd, ich weiß es gerade nicht, von Danny Boyle genau dasselbe, wo er über seine Filmkarriere spricht und über Sunshine und den ersten 28. Und Danny Boyle zuzuhören, ist bei Cinefix, genau. Cinefix spricht er über seine Lieblingsshots aus all seinen Filmen. Was ist so das beste Bild, was er da hinbekommen hat. Und das war nicht, das hatte da Francis Ford Coppola schon gemacht und er macht es jetzt auch nochmal. Und das ist immer schön, in die Köpfe zu gucken von solchen großen Visionären auch. Deswegen guckt euch das an. Cinefix ist, glaube ich, so ein Unterding von IGN auch und da redet er über seine Most Beautiful Shots.
Finde ich auch cool, wenn du so viele Filme gemacht hast, dass du dann quasi genau darauf zurückdenken kannst, was du dir vorgestellt hast und wie es dann nachher auf der Leinwand aussieht.
Ja, er sagt zum Beispiel bei Sunshine, da sitzt das Team einmal kurz, setzen sie sich in diesen Raum, wo sie ja die Sonne beobachten können und dann schwebt der Merkur vorbei, glaube ich ist es. Und da sagt Danny, dass sie das zwar mit CGI gemacht haben, aber es ist für ihn seine Lieblingsszene, weil sie so kraftvoll ist, weil sie sind noch hunderte, tausende Kilometer von der Sonne entfernt. Und man hat ja dieses Verständnis von, wie groß ist ein Planet. Und dann ist da dieser kleine, winzige Punkt, der vor dieser riesigen gelben Masse ist, da vorweg schwebt. Und du blickst dann in die Gesichter der Astronauten, die da auch eher, du hast nicht das Gefühl, dass sie fasziniert sind, sondern eher schon auch ein bisschen erschrocken. Und das ist richtig gut, wie er das erzählt und was dieses Bild mit einem macht. Und das finde ich klasse, wenn Regisseure, ne, wenn die am Set was oder vielleicht schon im Drehbuchprozess diese Bilder am Kopf haben und dieses Gefühl vermitteln wollen und das auch noch können. Wir reden hier so häufig über Filme, die nichts vermitteln können und ich bin so froh, dass es so Leute wie Danny Boyle noch gibt und diese Visionäre, die genau das tun wollen, mit Bildern etwas erzeugen.
Ich bin gespannt, was wir nächste Woche über den Film sagen. Eigentlich ist das ja mein meist erwarteter Film dieses Jahres.
Mhm.
Es ist gerade irgendwie so viel los, dass ich noch gar nicht realisiere, dass wir den morgen früh sehen, aber ich bin wahnsinnig gespannt.
Ich werde mich morgen auch neben dich setzen und mir eine extra große Packung Popcorn holen und dann
Mach das mal. Du Arschloch.
Und dann so Ellbogen. Boom.
Ich habe eine Dokumentation gesehen von David Attenborough. Mhm. Die heißt Ozean oder Ocean. Der Mann ist 99 inzwischen.
Ja,
das krass. Ist krass. Ich meine, der ist noch älter als Clint Eastwood.
Ich wollte gerade sagen, so David Attenborough ist doch auch irgendwie schon selber zu so einem Baum geworden.
Das BBC-Mitbegründer oder so. Der geht um Ozean. Ne? Was willst du anders sagen? Könnt ihr euch bei Disney Plus anschauen. Die Dokumentation macht so ein bisschen, hast du Unser Planet damals gesehen auf Netflix? Früher war eine Naturdokumentation so, guck hier, die Natur ist schön. Elefanten, Pinguine, Paviane, Krokodile, geil. Schön. Dann sagen alle so, oh toll, guck mal, was wir alles so haben.
Inzwischen bei Disney noch so gerne mit Narrator. Ja, so, und jetzt ist die Gazelle, läuft von hinten an. Ja. Schleicht sich an den Panda an.
Die Gazelle. Ich will sehen, wie die Gazelle den Panda belauert. Beim Bambus-Account. Und inzwischen nehmen die aber so ein bisschen diese Dokumentation auch den Menschen mit rein und die Wechselwirkung. Und erstmal der Anfang von Ocean. Ey, wunderschöne Bilder. Gina hat teilweise geguckt und war so, sind das echte Bilder? Die sehen einfach so krass
ich freu mich
gut
auf
aus,
die Memes.
Dass sie fast digital sind. Wieso fast? Was ist so Meme?
Ich wollte dir eigentlich Panther sagen.
Panther? Die Gazelle schleicht den Panther an?
Ja. Was auch Quatsch gewesen wäre, aber ja, jetzt freue ich mich insbesondere. Entschuldigung.
Und die Bilder sind so toll, weil ich wollte so, bis ich 12 war, Meeresbiologe werden. Und bis heute, ich sage immer zu Gina, ich werde nicht sterben, ohne Großwale gesehen zu haben in meinem Leben. Habe ich noch nie. Ich habe noch nie einen Wal gesehen. Ich war mit einem Walhai schnorcheln und mit Haien im Wasser und so eine Sachen. Aber so einen Pottwal oder einen Buckelwal oder einen Blauwal, Finnwal, so große Wale. Ey, das wird noch in meinem Leben passieren. Das ist für mich mein großer Lebenstraum, glaube ich, aber nicht einfach auf dem Schiff und Whale-Watching irgendwie das auf eine nachhaltige Art und Weise machen. Und die Bilder sind so toll. Und dann schlägt er hier quasi über, geht es um die Befischung der Weltmeere, wie sehr industriell damit der Meeresboden zerstört wird. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Du kennst auch Schleppnetze, oder? Also Fischtrawler ziehen große Netze über den Boden, die riesengroß sind. Und da sind unten wie Eisenstangen, die werden über den Boden, das reißt alles auf, das reißt alles kaputt, das zerreißt alle Korallen, danach ist der Boden tot. Und das sind das erste Mal Aufnahmen, wo Kameras oder GoPros oder was auch immer drin sind in diesen Netzen. Und dazu dieser Sound, das ist wie ein Todeszug, der alles vernichtet, der dazwischen kommt. Und da kommen halt so viele Tiere rein, die auch nur Beifang sind, die wieder ins Wasser geworfen werden oder die nachher Fischmehl werden. Und im Grunde sagt diese Dokumentation nicht, ey, wir sollen nicht fischen, sondern wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und was das auch bedeutet, dass man in den letzten Jahren so viele Unterwasserlandschaften entdeckt hat, quasi Algenwälder und Wiesen, die so viel mehr CO2 speichern, als wir dachten, viel mehr als unsere Urwälder das tun. Und da sind sowohl wissenschaftliche neue Erkenntnisse, glasklare, wunderschöne Bilder, bedrohliche Szenarien, aber, und das machen diese Dokus jetzt auch oft, so eine halbe Stunde vorher hoffnungsvolle Sachen darüber berichten, wie regenerativ das ist, dass es in unserer Hand liegt und so weiter und so fort. Und ich finde es schön, dass man so alle mitnimmt und die Doku hat auch keine sehr blutigen oder blutrünstigen Bilder, sodass du dich auch mit deinem 6-, 7-, 8-jährigen Kind hinsetzen kannst und so ganz früh so dieses Gefühl hast von, guck mal, das ist auch die Verantwortung, die wir haben. Und ich fand das als Kind so fasziniert. Als Kind habe ich ganz oft Walgesänge mir angemacht zum Einschlafen, weil ich das schon immer total toll fand. Also Wale bis heute, ja, so ungefähr, ich finde das, ich weiß nicht, sind so majestätische Theorien, und Blauwale können 100 Jahre alt werden. Das ist doch krass.
Ja,
ja, ich finde Wale toll. Also
David Attenborough auch.
Also wenn jemand sich gerne Tierdokus anschaut und tolle Bilder sehen wird, schaut euch mal Ozean an auf National Geographic, dem Reiter. Die lief auch im Kino. Die ist top bewertet weltweit von Kritikern und Publikum gleichermaßen. Könnt ihr euch auf National Geographic anschauen. Richtig tolles Ding.
Okay.
Und damit schalten wir raus aus dem Podcast, rein in die Werbung.
Robert, merkst du das? Die Tage werden wärmer und du willst dich mit einem leckeren Cocktail auf deine neue Terrasse setzen und am liebsten mit deinem besten Freund David anstoßen. Was wäre besser als
aber
das?
Aber auch mitten am Tag, weil wir ja keine Daydrinking-Menschen sind, am besten ohne Alkohol.
Am besten ohne Alkohol. Und das können wir dank Holy. Ja, du wirst jetzt sagen, aber das sind doch die Energy und Eistee und ne, auch mal Shakes machen. So. Ja, aber die machen jetzt auch ihre Energy-Cocktail-Geschmäcker. Drei beliebte Sorten kommen nämlich zurück. Daiquiri Dolphin mit einem sehr schönen Erdbeergeschmack. Capybara Colada hat natürlich eine Kokosnote und dann Mojito Macaw. Hier ist eine Limette drauf auf dieser Box, die ich habe. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie Daiquiri Dolphin schmeckt. Habe ich so nämlich noch nicht probiert.
Das klingt auch alles so tropisch, so wie ferne Orte. Da kann man aus Balkonien auch mal ganz schnell einen richtig weiten Fernreisetrip im Kopf machen. Oder auch praktisch. Denn, jetzt passt mal auf, Holy verlost nämlich oder beziehungsweise in Bestellungen von Neukunden oder auch Bestandskunden legen 5 goldene Tickets bei. Also 5-mal gibt es die Chance,
random
reingelegt ein goldenes Ticket. Und das in physischer Form entspricht einem Reisegutschein von jeweils im Wert von 2.500 Euro.
Wow. Also ihr müsst hier, wie immer bei diesen Sonderaktionen, schnell sein. Das ist sehr schnell vergriffen. Es ist in der Regel streng limitiert, wie auch in diesem Fall. Ich kann euch wie immer empfehlen, greift am besten zu den Starterpaketen. Da könnt ihr immer testen. Wenn ihr Neukunden seid, macht das immer am meisten Spaß, weil ihr dann nämlich einen Shaker dazu bekommt, unterschiedliche Sorten, die ihr auch so in kleinen Probierpackungen bekommt. Und dann, wenn ihr sagt, ich bin schon experienced, ich bin jemand, der Holy gerne nimmt, dann könnt ihr euch natürlich gerne auch die Großpackungen holen. Das Ganze macht am meisten Sinn, wenn ihr es mit unserem Creator-Code verbindet, nämlich Pech5 für die erste Bestellung. Da bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Oder wenn ihr Bestandskunden seid, dann nutzt ihr nur Pech, also ohne die 5.
Für was?
Dann
7%?
Kommt, nein, 10%. 9, 10. Oh, Mann, das hatten wir doch jetzt schon.
Ich vergesse das manchmal.
Ja,
ich muss, ist ja manchmal, ich versuche dann zu raten und denke so, wie viel könnte es sein? Und dann wird es so unrealistisch viel.
Ja. Ich sag's dir aber gerne nochmal. Ich mache auch gerne nochmal Werbung für Holy und für Dolphin Daiquiri. Capybara Colada und Mojito Mercor.
Ich freue mich. Du und ich, Balkon, lass uns in die Sonne reiten in Arrakis, dem Marzahn der Neuzeit. Damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Bleib ich bei dir noch kurz im Meer?
Bleib im Meer.
Weißt du noch, es sind doch diese sehr fiesen Memes rumgegangen 2023, auf denen immer stand so eine Zeitachse und eine Todesopferachse. Wo dann stand in Verbindung mit der Titanic und du hattest 1912 oder 14, wann das war, den Ausschlag und dann 2023 diesen kleinen, hast du nie gesehen?
Das Meme habe ich nicht gesehen. Ich hab diese ganze Nummer mitbekommen mit dem U-Boot. Also schon auch den Punkt, als es dann verschwunden ist und da, ich glaube, für einen Tag oder wenige Stunden.
Ich glaube, 4 Tage wurde gesucht.
Es war eine Zeit lang nicht klar, was los gewesen ist, außer James Cameron, der hat dann hinterher in Interviews gesagt, er hat sofort gewusst, was los ist, aber der hat auch erzählt, dass er mit den Bauern oder eher Bauern dieses U-Boots auch vorher gesprochen hat und gewarnt hat vor etwaigen Problemen mit der Struktur und mit den Stoffen, die verwendet wurden. Dementsprechend habe ich das mitbekommen und mittlerweile gibt es ja überall im Internet auch diese Simulationen. Hast du das schon gesehen, wie das ausgesehen haben muss? Da zeigen sie quasi, was der Körper macht, wenn so eine Implosion so und so viel Meter unter dem Meeresspiegel passiert. Und das sieht wirklich so aus, so wie, als würdest du so zu Sand nach innen zerfallen.
So, also, man so eine Dose
zerdinsen. Ja, ne, du, also wirklich, du faltest dich weg. Also es ist so wie, als würdest du einfach so das zusammenfalten, aber dir sprudeln auch so Partikel, so wie Pixel weg. Müsste mal suchen. Ist auch, sind so Simulationen, ist also nicht besonders blutig, aber zeigt sehr deutlich. Und das passiert innerhalb von einer, was, Mikrosekunde oder ja, so?
Schneller als, glaube ich, also die werden es nicht weder haben kommen sehen, hören, noch irgendwas.
Ja.
Wobei ich das so ein bisschen bezweifle nach der Doku, weil es geht um diese Firma dahinter und es geht um den CEO Stockton Rush, der kommt aus so sehr wohlhabenden Hause und der wollte anscheinend auch mal der ganz große Macker sein. Mhm. Der sieht sich so ein bisschen in seiner Zeitmännerei, der ist ja einer der 5 Todesopfer gewesen, der sah sich in einer Reihe mit Jeff Bezos und Elon Musk, so die großen Genies. 2023 konnte man es über Elon Musk noch anders sagen als heute, aber wer das auch immer gesagt hat. Und der wollte halt runter zur Titanic oder beziehungsweise wollte ein Boot erschaffen, mit dem man überall auf dem Meeresgrund runter kann und damit quasi Flotten für diese Art Tourismus eröffnen, weil der fand schon immer außerirdisches Leben, wenn es existieren sollte, interessant, aber sagt sich, unter unserem Meeresspiegel, da sind doch all diese Wesen, ne, weil, und das kann man zur anderen Doku auch sagen, unsere Weltmeere haben wir weniger erforscht als die Planeten, die wir sehen können. Das kann man sich kaum vorstellen, aber wir wissen so vieles nicht. Jedes Jahr tauchen zig neue Spezies auf. Und deswegen hat er geforscht an einem Boot, was er irgendwie da runterkriegt. Und er hatte auch schon Boote, um tief zu tauchen, aus Titan oder anderem Material, wollte aber auf Kohlefaser gehen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Material ist leichter und du musst, um dieses Boot zu transportieren, diese beiden Dinge machen 80% der Kosten aus von jeder Tauchmission. Nun ist aber Kohlefaser, und die hat er dann irgendwie in 800 Lagen genommen und extra dick, nur belastbar bis zum bestimmten Punkt. Und du hörst dann quasi mit akustischen Analysen und dutzenden Mikrofonen in dieser Hülle von dieser Titan, die sie bauen. Und der selbst geht auch in einem Tauchgang runter. Du hörst diese Fasern reißen. Also wirklich bing, bing. Als würdest du irgendwie eine Saite von der Gitarre durchtrennen. Also richtig gruselig. Mhm. Und der Typ geht auch alleine irgendwann an einen Punkt so tief und das reißt und reißt noch eine noch. Und du weißt eigentlich, diese Hülle, die wird immer instabiler. Immer instabiler. Und das ist die Geschichte von der Hybris von diesem Mann, der gesagt hat, nee, wir müssen da runter, wir müssen das schaffen, wir werden es. Der hat immer wieder seine Leute entlassen und hat immer wieder so getan, als wären alle möglichen Sicherheitsstandards gegeben. Stell dir vor, wir wären beide nicht Filmjournalisten, sondern wären so im marinewissenschaftlichen Kreis unterwegs. Der hat Journalisten eingeladen, mit dem Ding zu tauchen und gesagt, ist alles sicher.
Mhm.
War das nicht? Jeder, der da runtergegangen ist, war mehr oder weniger dem Tode geweiht.
Ich habe neulich so ein Bild gesehen, da hatte jemand ein Foto gezeigt, dass so einer der Bildschirme in die Wand hineingedrillt wurde. Also da waren die Schrauben drin verarbeitet und ich konnte es nicht zuordnen, weil ich wusste nicht mal, ob es aus dem Titan gewesen ist. Aber ich dachte so, wer macht denn das, dass er in die Hülle Löcher reinbohrt?
Na, es gibt auf jeden Fall den Moment, du musst dir vorstellen, das ist wie so ein Carbon- oder Kohlenstofffaserkörper, in dem sitzen 5 Leute und die Abschlüsse sind wie so einmal ein rundes Ding mit einem Bullauge, wo du durchgucken kannst und einmal ganz geschlossen aus Titan. Und das sind wie so Titanringe, die musst du verschließen, wie so mit Schrauben von Autoreifen beispielsweise. Mhm. Und das wird jedes Mal händisch geöffnet und geschlossen. Und diese reißenden Fasern sind aber Risse, die ziehen sich durch die ganze Struktur und du denkst, du kannst doch dieses Boot nicht nochmal verwenden. Also du hörst doch, dass es instabiler wird. Du hörst es. Und wenn dieser Typ selber da runter geht, be my guest, deine Kohle, deine Hybris, deine Selbstüberschätzung, aber es ist so eine Doku, da wird dir schlecht, wie was für ein asozialer Typ das war, der für seinen eigenen Ruf und für den Status, den er einnehmen wollte, bereit ist, jeden und alles andere zu opfern. Und hat vor allem diesen PH, jetzt weiß ich das Nachnamen nicht mehr, den großen Könner rund um Titanic-Tauchgänger, also der so oft da unten war wie kein anderer, mit so viel Geld oder was auch immer angeworben, dass ihm dann alle blind vertraut haben und dann gesagt haben, okay, dann ziehen wir das durch. Also finde ich, das aufzuarbeiten, man kümmert sich in der Doku nicht um die Opfer, um die geht's nicht, die werden kurz mal eingeblendet. Also es gibt ja dann noch diesen pakistanischen Geschäftsmann und seinen Sohn. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die 5. Person ist. Und das wird alles geflissentlich weggelassen. Es geht um diesen Aufstieg dieser Firma, die mit Boeing auch zusammen lange gearbeitet hat, wo aber auch Boeing irgendwann gesagt hat, ey, wir sind hier raus, das ist zu komplex, das ist zu schwierig. Und ich meine, Boeing ist selbst Boeing. Ne? Ist zwischen Airbus und Boeing ist Boeing die Sicherheitsprobleme haben jetzt seit einigen Jahren und der Absturz letzte Woche ja erst wieder war mit einer indischen Maschine. Die waren da raus und haben gesagt, nee, das ist uns zu heiß. Und er hat versucht, immer nur Leute zu finden, die mit ihm weiter diesen Drahtseilakt gehen, der geendet ist, wie er geendet ist.
Ja.
Mit dessen Tod, unter anderem. Ja, also ich finde es spannend aber. Spannend ist es zu sehen, wie sie dann da runtergehen und jedes Mal denkst, ey, ist das gruselig. Auch Leute geschrieben, für sie wäre das gruseliger als jeder Horrorfilm, zu wissen, du bist da jetzt hunderte oder tausende Meter unter da unten drunter, da herrscht ein Druck, der ist bis zu 400 Mal höher als hier an der Oberfläche. Und da kommst du ja auch nicht mehr raus. Und dann hörst du dieses Reißen ringsherum. Okay, keine Idee, warum man da nochmal runtergeht. Aber das
meinst du, also wird das in der Doku irgendwie ein bisschen klarer? Haben die vorher das gewusst? Haben die es geahnt?
Ja, also die Chefingenieure, die haben ihn gewarnt und er hat immer dann...
Nee, als sie unten waren. Also auch die, also ob die anderen Opfer das... Nee.
Da weißt du nichts.
Also kann ja sein, dass du das vielleicht so ein paar Sachen Leuten gehört hast.
Nee, es gibt einen Tauchgang, also es gibt einen Tauchgang vorher mit anderen Leuten, die auch merken, oh, hier ist irgendwas komisch und da kommt, das Schiff kommt auch wieder hoch und er selbst geht halt einmal runter und da hörst du ringsherum immer wieder dieses Reißen, dieser Peak. Du hast dann parallel Aufzeichnungen, wo du dann quasi in der Akustik siehst, der nächste Ausschlag und je tiefer du gehst, umso mehr Risse entstehen, die werden immer lauter und immer größer. Das heißt, Netflix schafft das schon visuell und akustisch so aufzuarbeiten, dass das wirklich gruselig ist. Aber du siehst keine Menschen in dem Boot da unten drin, während das passiert. Außer diesen Stockton Rush selbst einmal, der aber betont irgendwie auf cool macht und so, ja, wird schon gehen, passt schon, habe ich mir schon gedacht und so weiter. Aber der gnadenlos jeden rausschmeißt, der auch nur ansatzweise Kritik äußert oder Sicherheitsbedenken. Ja, das passiert, wenn Leute, die keine Kompetenz haben, sich über alles stellen. Das ist Titan. Eigentlich eine Doku über Hybris. Ja, wo andere mit dran glauben mussten.
Echo Valley. Was ist das?
Julian Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson. Merkwürdiges Trio. Eine Frau lebt auf einer Pferdefarm Und ihre Ex-Frau ist gerade gestorben oder vor einem Jahr gestorben ungefähr. Deswegen ist sie noch in so einer Trauerphase und kann sich auch kaum über Wasser halten. Mit den Reitstunden, die sie gibt, mit den Pferden, die sie unterbringt für andere. Kreuzt bei ihrem Ex-Mann auf, der Anwalt ist und sagt, ey, ich brauche $9,000 fürs Dach, es regnet da durch. Der sagt, ey, du verkauf die Farm. So, das bringt doch alles nichts, wenn das Geschäft nicht läuft und du eh so fertig bist mit der Welt, dann lass es. Und die haben eine gemeinsame Tochter, gespielt von Sydney Sweeney. Und die steht immer mal wieder auf der Matte, wenn die was braucht, nämlich meistens Geld. Und die ist unglaublich manipulativ. Und es kommt zu einem Punkt, wo sie blutüberströmt aufkreuzt. Und es wird klar, da ist jemand wahrscheinlich ums Leben gekommen und sie fleht ihre Mutter an, sich darum zu kümmern. Und sie wird eine Leiche entsorgen, aber weiß gar nicht genau, wer ist das, was ist das. Und das wird dann selbst sie so mit reinziehen, dass es um Leben und Tod geht. Und dann nimmt dann Domhnall Gleeson so einen Platz von einem Drogendealer ein. Und dann steht so die Frage im Raum, ja, wie weit gehst du, um dein Kind zu beschützen? Und das ist aber nicht so gut gelungen in Echo Valley.
Sydney Sweeney würde ich nicht beschützen.
Nee?
Nee.
Also als Drama funktioniert Echo Valley, weil Julianne Moore das ja ganz gut schafft, finde ich, diesen Spagat zwischen einer kaputten Frau, die eigentlich noch Trauer verarbeitet und trotzdem weiß, das Leben muss weitergehen, zu spielen. Je länger der Film geht, umso mehr will er Thriller sein, nämlich so ein um Leben und Tod und ich beute dich aus, bis du eigentlich völlig pleite bist und gleichzeitig, auf welchem Punkt beschütze ich mich denn noch selber als Mensch und auch als Mutter? Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, oder habe mir gedacht, bedingungslose Liebe auch zu deinem Kind heißt nicht, dass du alles machst für einen Menschen. Also bedingungslos heißt nicht, dass du nicht irgendwann einschreitest und sagst, bis hierhin, aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Zum Schutz von mir, aber auch zum Schutz von dir. Und da driftet der Film in so einen skurrilen Weg ab, voller Red Flags. Vor allem spätestens dann, wenn jemand bei dir zu Hause aufkreuzt und sagt, pass mal auf, du gibst mir jetzt $150,000 und das machen wir so und so. Oder ich verrate das und das und du kommst ins Gefängnis. Gerade in den USA hast du doch jegliches Mittel, als Hausfriedensbruch sofort zur Notwehr zu greifen und den da über den Haufen zu knallen, was die einfachste Lösung wäre, weil in diesem Film damit gleichzeitig das größte Arschloch beseitigt wäre. Und ich dachte immer wieder, warum machst du das so? Und der Film versucht dann, einen Twist und Mindfuck aufzumachen in den letzten 15 Minuten, der dir dann quasi erklären soll, was war alles vielleicht schon ein Stück weit so geplant. Ich finde ihn am Ende befriedigend, aber nicht genug, als dass ich das Gefühl habe, mir vorher die ganzen 100 Minuten angesehen zu haben und so viele Fehlentscheidungen mitzuerleben. Also zu sagen, Mann, deine Tochter, du kannst doch nicht zum dritten Mal der vergeben, wenn die dich verarscht. Und du musst auch ein bisschen auf dich selber aufpassen. Und so Punkte, wo ich denke, nein, 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 das ergibt sich auch beim Lesen des Drehbuchs nicht, warum die Figur so handelt. Und deswegen schleppt er sich ganz schön durch. Er klingt von der Besetzung nicht uninteressant. Am Ende sieht er nett aus, weil er auf Apple TV Plus ist und die immer ganz gut aussehen, dort die Filme. Aber ansonsten ziemlich hanebüchig genug. Echo Valley. Okay.
Ja, Robert, dann kann ich nur sagen, wenn du nach diesen mittelmäßigen Filmen mal was richtig Tolles sehen möchtest, hier nochmal die Empfehlung für Maniac Cop in der Stadt von, ich weiß es gar nicht, weil es hat mir nicht gemerkt, wo sterben Leute auf der Straße und zwar auf brutalste Art und Weise. Und man weiß nur, da muss ja jemand irgendwie Zugang zu einigen gehabt haben, indem er sich als Polizist ausgegeben hat. Und es stellt sich ja schnell heraus, ja, es ist der Maniac Cop. Ein riesiger Typ, ja, in Polizeiuniform, der aber auch nicht tot zu kriegen ist. Was steckt dahinter? Bruce Campbell in der Hauptrolle und Robert Char heißt er, glaube ich, der so einen krassen Kiefer hat. Den kennt man aus anderen Filmen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahrhundert. Ich glaube, war das nicht irgendein Van Damme-Film? Egal. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, es ist die Kombination aus einem Polizisten, der ein Maniac ist. Viel Gewalt. Frauen, denen auch wieder Blusen weggerissen werden. Das ist ein Troma-Film. Also ich
ein
sag,
was Film? Ein Troma?
Troma. Troma ist so ein Studio gewesen. Oder gibt's heute noch das Studio. Die waren so auf Splatter-Party-Müll waren die festgelegt. Und Maniac Cop ist aber einer ihrer besten Filme. Ich fand den nett. Carly fand den richtig dolle. Aber ich kann sagen, den gibt's jetzt. Leider gab es Maniac Cop 2 und 3 nicht bei Amazon.
Aber existieren die generell?
Ja, die existieren. Aber die muss man sich bei YouTube angucken.
Von 88. Ich habe von Ironheart die neue Marvel-Serie gegoogelt, stieß aber auf The Ironheart. Dann dachte ich, ach, guck mal an, das Cover, das ist doch was für meinen David. Also wenn ich das sehe, denke ich mir, das musst du doch eigentlich sehen.
Wer ist
eine
das?
Serie von vor 2 Jahren, The Ironheart.
Wer ist denn der Typ?
Richard Gutierrez.
Ja, nie gehört.
The Ironheart, das könnte auch was für dich sein.
Aber eine Serie aus so einer Karate-Nummer, was soll das denn?
Ich weiß nicht, ob Karate, es sieht nur so aus. Aber das Cover dachte ich so, das ist was für dich. Maniac Cop, oh ja.
Ja.
B-Horror steht auch in der Beschreibung bei IMDb. B-Action, B-Horror.
Ja, ist alles B.
Police Procedural.
Und ich würde sagen, da verkaufen sie den noch ganz gut. Aber der ist auch nicht schlecht gefilmt. Also der ist okay. Und es wird natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema Polizeigewalt gespielt, was natürlich sehr aktuell gerade ist, aber nie wirklich vertieft.
Das heißt, du bist dann wieder auf Prime Video gegangen und hast so geguckt, weil sie zuletzt gesehen haben.
Nee, ich habe Deep Cover angemacht. Dann habe ich das ausgemacht und dann stand da für Sie empfohlen Maniac Cop. Und wirklich? Ich dachte so, danke Amazon Prime, gucke ich mir an. Die KI lernt, ja, der Algorithmus weiß Bescheid.
Okay. Ey, dann bin ich gespannt, was du nächste Woche ein tolles Neues entdeckt hast bei Prime Video, wenn ich über was stolpere. Ich hoffe, dass die Leute dir eigentlich auch, haben sie dir Sachen geschickt, so was dir noch gefallen könnte?
Nee.
Ich meine, gibt der Sinn, dass sie, wenn sie so Titel, jetzt wissen sie ja, vielleicht haben sie auch noch einen Heidentipp.
Wenn ihr Heidentipps habt, auf irgendwelchen anderen Plattformen auch oder eben bei Amazon, aber bei Amazon bin ich schon sehr gut betucht, würde ich sagen, dann gerne schicken. Wir haben nächste Woche 28 Years Later. Ich weiß nicht, ob wir schon über Jurassic Park sprechen.
Nein, dürfen wir nicht. Wir haben 28 Years Later. Ich werde bestimmt Ironheart haben.
Wann startet das?
Das startet, ich glaube, am 26. Juni. Es gibt aber Screener.
Aha.
Oder wir reden die Woche danach. Wir reden vielleicht über Ironheart. F1 haben wir dann ganz frisch gesehen, den Formel-1-Film. Und mehr habe ich hier auch noch nicht stehen. Gucken wir mal, was sich dann sonst noch ergibt.
Wir finden bestimmt irgendwas.
Danke fürs Reinhören für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss.